Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Neustart in der Gesundheitspolitik. Klare Kurskorrektur für stabile Versorgung gefordert. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz spricht mit Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV und Dr. Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG über die dringendsten Forderungen an die Politik nach der Bundestagswahl. Ein Gespräch über die Zukunft der ambulanten und stationären Versorgung, notwendige Reformen und die Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Roland Stahl ist Leiter der Abteilung Kommunikation und Pressesprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV in Berlin. Vor seiner Tätigkeit dort sammelte Stahl vielfältige Erfahrungen im Gesundheits- und Mediensektor. Er hat Politikwissenschaften studiert. Dr. Gerald Gass ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG. Zuvor war er ehrenamtlicher Präsident des Verbandes und Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Gass war auch Präsident der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und Abteilungsleiter Gesundheit im rheinland-pfälzischen Sozialministerium. Er ist Diplom-Volkswirt und Diplom-Soziologe und hat in Frankfurt am Main promoviert.
Das deutsche Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Die ambulante Versorgung kämpft mit Nachwuchsmangel, Bürokratie und Unterfinanzierung, während die Krankenhäuser eine umfassende Reform fordern. Die Einführung der elektronischen Patientenakte und die Notwendigkeit einer stärkeren Digitalisierung sind weitere wichtige Themen. Sowohl die KBV als auch die DKG fordern von der neuen Bundesregierung einen Politikwechsel in der Gesundheitspolitik und bieten ihre Expertise für eine zukunftsfähige Gestaltung des Gesundheitssystems an.
Die Gespräche mit Roland Stahl und Dr. Gerald Gass wurden einzeln geführt und für diesen Podcast zusammengefügt. Sie finden den genauen Wortlaut auch im Transkript, das zu unserem Podcast bereitsteht.
Wir stehen vor der Bildung einer neuen Bundesregierung und deshalb wollte ich mit Ihnen zunächst mal einen Blick zurückwerfen. Wie bewerten Sie die Gesundheitspolitik der letzten Legislaturperiode und welche Dinge sollte die neue Bundesregierung konkret verbessern und anpacken?
Die letzte Legislaturperiode war für die Akteure im Gesundheitswesen eine schwierige Zeit, das muss man so sagen, nicht nur für die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wir stehen ja im Austausch mit unseren Partnern, ob es die niedergelassenen Ärzte sind, die Zahnärzte, die Apotheker, aber auch der GKV-Spitzenverband, also die Krankenkassen. Alle hatten schwer damit zu kämpfen. Ich will das mal so formulieren, dass der noch aktuelle Gesundheitsminister einen sehr eigenen Politikstil hatte und seine Ideen und Überlegungen doch in aller Regel hinter verschlossenen Türen oder vielleicht sogar mit sich alleine ausgemacht hat und man oft vor vollendete Tatsachen gesetzt wurde und nicht, wie das üblicherweise der Fall ist, bei uns in Deutschland ein Stück weit auch mit einbezogen wurde, eine gewisse Beratung stattgefunden hat, ein fachlicher Austausch, die Überlegungen, passt das eine oder andere Instrument eigentlich in die Gesamtchoreografie? Wir haben ja ein sehr reguliertes Gesundheitswesen und wenn Sie da an der einen Stelle etwas verändern, hat das in aller Regel auch Auswirkungen auf andere Dinge und das führt dazu, dass man eben tatsächlich sehr sorgfältig mit diesen ganzen Themen umgehen muss.
Also ich fasse es vielleicht mal salopp zusammen. Stark angefangen und ganz schwach aufgehört. Also stark angefangen deswegen, weil die Ampelfraktion in ihrem Koalitionsvertrag den Satz drin hatte, sie wollen die ambulante Versorgung fördern. Das klang gut, daraus ist aber nichts geworden. Die meisten Gesetzesvorhaben von Herrn Lauterbach sind alle auf der Strecke geblieben. Die Ausnahmen sind die Entbudgetierung der Hausärzte, die jetzt so auf den letzten Metern der noch geschäftsführenden Fraktionen Rot und Grün quasi noch die Umsetzung gefunden haben. Ja, das andere war das Cannabis-Gesetz, das hat er durchgebracht und die Krankenhausreform. Da gibt es ja von meiner Meinung her in den Ländern jedenfalls jetzt keinen Befürworter. Ob dieses sogenannte Transformationsgesetz dann so umgesetzt wird, wie es sich Lauterbach und sein Ministerium ausgedacht haben, das wird sich zeigen. Denn alles andere ist halt auf der Strecke geblieben. Also die Digitalisierung und von der ambulanten Förderung, da ist gar nichts. Wie gesagt, bis auf die Entbudgetierung der Hausärzte, die jetzt aber erstmal in der Selbstverwaltung hier umgesetzt werden muss, ist eigentlich alles auf der Strecke geblieben. Also kurzum, das ist der berühmte Start als, wie heißt es, als Tiger und gelandet als Bettvorleger.
Ja, steigen wir doch mal mit dem Fachkräftemangel ins weitere Gespräch ein. Welche Maßnahmen halten Sie da am wichtigsten, damit man diesen Fachkräftemangel, damit man mit dem umgehen kann?
Also erstmal ganz global gesprochen, global natürlich für Deutschland, aber fürs Gesundheitswesen muss man sagen, das Gesundheitswesen ist nach wie vor hochattraktiv für Menschen, die vor der Frage stehen, welchen Beruf wollen sie eigentlich ergreifen, und zwar ganz breit gefächert, ob das jetzt Medizinerinnen, Mediziner sind oder die vielfältigen anderen Gesundheitsfachberufe. Das Gesundheitswesen ist ein hochinteressantes Feld. Man hat die Möglichkeit, auch sehr intrinsisch motiviert seinen Vorzügen und seinen Themen nachzugehen. Es geht ja darum, sehr sinnvolle Betätigung letztlich zu finden, nämlich Patientinnen und Patienten zu helfen, Bewohner zu pflegen und Ähnliches. Das will ich einfach mal vorausschicken. Und das merken wir auch bei den vielen Gesprächen, die wir führen, bei Befragungen, die wir machen. Also das Gesundheitswesen ist weiterhin interessant und attraktiv. Wir haben aber damit zu kämpfen, und da werden wir sicher im Verlauf des Gesprächs noch ein bisschen tiefer einsteigen, dass wir mittlerweile eine extreme Bürokratie in Deutschland haben im Gesundheitswesen. Wir haben eine extreme Überregulierung, die es den Menschen zum Teil auch verleitet, in diesen Bereich hineinzugehen, weil sie sagen, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Nur mal als Beispiel für die Hörerinnen und Hörer. Die aktuellen Studien sagen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa 3 Stunden am Tag mit Schreibtischarbeit beschäftigt sind, also Dokumentation, Nachfragen des medizinischen Dienstes und Ähnliches. Und das sind natürlich Aufgaben, die hat man sich so nicht gewünscht und vorgestellt. Deshalb geht es darum, ein Stück weit hier für Attraktivität zu sorgen. Wir brauchen wieder mehr Gestaltungsfreiheit als Akteure in den verschiedenen Organisationen. Aber wir brauchen dringend einen Bürokratieabbau. Und lassen Sie mich vielleicht noch was zu Zahlen sagen. Dass das Gesundheitswesen, auch die Krankenhäuser attraktiv sind, zeigen auch die Zahlen. Wir haben steigende Beschäftigtenzahlen, sowohl im medizinischen Dienst wie auch in der Pflege. Allein in der Pflege hatten wir seit 2019 bis heute zusätzlich 50.000 Vollkräfte gewonnen. Das ist schon ein enormer Erfolg, das muss man sagen. Das hat auch mit finanziellen Rahmenbedingungen zu tun, nämlich. Aber die Krankenhäuser sind sehr attraktiv, weil sie natürlich Hochtechnologiebereiche sind. Sie bieten, wie gesagt, ein vielfältiges Aufgabenspektrum, Aufstiegsmöglichkeiten und Ähnliches. Also dem Grunde nach mache ich mir da eigentlich keine große Sorge, dass es weiter gelingt, junge Menschen zu finden, die Lust haben, bei uns zu arbeiten. Aber wir müssen unbedingt die Attraktivität der Arbeit noch ein Stück weit verbessern.
Also zunächst mal positiv ist, dass die Zahl der Ärzte und Psychotherapeuten in der ambulanten Versorgung sogar zunimmt. Aber zugleich sinkt das Zeitkontingent, das eben zur Verfügung steht zur Patientenbetreuung. Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass Ärzte und Psychotherapeuten eben auch zunehmend als Angestellte oder auch und oder in Teilzeit arbeiten. Das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die an den Medizinern logischerweise auch nicht vorbeigehen. Dieses Bild, was ja heute noch in so schönen Magazinen, in den Unterhaltungsprogrammen auch der Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird, von Ärzten, die 7 Tage, 24 Stunden die Woche nonstop für ihre Patienten da sind, das ist eine Fernsehfiktion. Und nichtsdestotrotz, wenn Sie mit Niedergelassenen sprechen, die werden Ihnen sagen, dieses Versorgen von Patienten, das ist echt schön. Also da ist der Beruf sehr schön. Was worunter sie leiden, da bin ich wieder bei den Rahmenbedingungen. Das ist eben dieses enorme Maß an Bürokratisierung. Das ist auch eine Misstrauenskultur. Das sind Regresse. Das sind Anfragen, die von den diversesten Stellen kommen, die bearbeitet werden müssen. Und das ist natürlich der Fachkräftemangel, gerade bei den medizinischen Fachangestellten, die nun mal sehr stark gefragt sind. Und hier können niedergelassene Praxen gehaltstechnisch häufig nicht mithalten mit den Krankenhäusern. Und das heißt, da sind sie dann häufig im Hintertreffen. Was man, glaube ich, als Gesellschaft nicht mehr erwarten kann, ist, dass quasi in Dörfern, wo es keinen Tante-Emma-Laden mehr gibt, keine Post mehr gibt, keine Feuerwehr mehr gibt, dass da noch fleißig ein Arzt die Fahne hochhält. Davon muss man sich verabschieden. Und man darf auch nicht vergessen, dass, jetzt nehme ich mal die Uckermark, die landschaftlich sehr schön ist, die aber nun mal dünn besiedelt ist und eine Praxis braucht nun mal einen gewissen Einzugsbereich, damit sie sich trägt. Da, wo wenig Menschen wohnen, kann ich nicht erwarten, dass es da Praxen jeglicher Couleur gibt. Nichtsdestotrotz, ohne die ambulanten Praxen würde die Gesundheitsversorgung in Deutschland überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen ist Politik gut beraten, die Praxen zu fördern. Immerhin, wir haben eine Website, lassdichnieder.de heißt die. Da finden Sie sämtliche Förderprogramme der KVen und auch der Länder, die eben die Niederlassungen unterstützen. Das sind schon einige Sachen.
Bleiben wir bei der von Ihnen gerade eingeführten Bürokratie. Wie könnte ein Bürokratieabbau im Gesundheitswesen konkret aussehen? Was sollte da passieren, ohne, das ist ja immer die Sorge der Bürgerinnen und Bürger, ohne dass die Qualität der Versorgung gefährdet wird?
Also Rahmenbedingungen in dem Sinne, das Zauberwort Entbürokratisierung, das ja für die Gesamtgesellschaft gilt, das gilt insbesondere auch für den ambulanten Sektor. Es gibt wahrscheinlich keinen Berufszweig wie den des niedergelassenen Arztes, der so viele Bürokratiepflichten hat.
Also das ist natürlich auch absolut unser Ziel und daran werden wir ja auch gemessen. Die Patientinnen und Patienten bemessen natürlich ihre Entscheidung, wo gehen sie hin und was ist für sie wirklich ein gutes Gesundheitswesen daran, ob es gelingt, das Leiden zu lindern, ob sie sich gut aufgehoben fühlen, behandeln ähnlich. Von daher die Qualität der Versorgung steht bei uns wirklich auch im Mittelpunkt. Wir müssen, glaube ich, uns von der Idee verabschieden, die wir jetzt lange Zeit verfolgt haben, dass wir durch einzelne kleine Veränderungen irgendwie diesen bürokratischen Wust, dieses Dickicht beseitigen können. Minister Lauterbach hatte ja mehrfach in seiner Amtszeit angekündigt, dass er ein Entbürokratisierungsgesetz machen will. Wir haben dazu als Deutsche Krankenhausgesellschaft schon im Frühjahr des vergangenen Jahres 55 konkrete Vorschläge an den Minister geschickt. Daraus ist nichts geworden. Es gab keinen Referentenentwurf, kein Eckpunktepapier, nichts. Also ist nichts passiert. Und wir hoffen jetzt mit einer neuen Bundesregierung zu diesem Thema nochmal ganz anders ins Gespräch zu kommen. Und da will ich Ihnen meine Gedanken auch vermitteln. Wir führen heute im Gesundheitswesen, gerade auch im Krankenhausbereich, bei dem Thema Qualitätssicherung ständig neue Prozess- und Strukturvorgaben ein. Personalvorgaben, kleinteiligste Personalvorgaben. Wir haben die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen. Wir haben einen Wust an Vorgaben, die die Krankenhäuser zu erfüllen haben, in der Hoffnung, die die Politik damit verbindet, dass dann am Ende das Behandlungsergebnis gut ist. Aber ob das Behandlungsergebnis gut ist, das wird gar nicht so sehr beobachtet. Also wir haben relativ wenig Ergebnisqualitätsbeobachtung, wo man sagt, wir messen die Krankenhäuser oder auch andere Leistungserbringer am Ergebnis ihrer Arbeit, sondern wir schreiben kleinteilig vor, wie die Arbeit zu machen ist. Und das muss natürlich dann auch dokumentiert werden, das muss kontrolliert werden und das muss auch sanktioniert werden, wenn sie diesen Weg gehen. Und unsere Idee ist, ein Stück weit davon wegzukommen. Wir können nicht alle Vorgaben auflösen, aber wir müssen uns stärker auf die Ergebnisqualität konzentrieren. Die müssen wir messen, vergleichbar machen und dann auch transparent machen und deutlich machen, wer hat in welchem Leistungsbereich besonders gute Ergebnisqualität, warum ist das vielleicht auch so, auch von den Besten lernen. Das ist das Prinzip. Also der Gedanke, auf die Ergebnisse schauen und denjenigen, die dann im Krankenhaus tätig sind, ein Stück weit mehr vertrauen, dass sie die Frage, wie sie zu diesen Ergebnissen kommen, am besten managen können, weil sie natürlich sehen, wie können sie die Ressourcen vor Ort ideal einsetzen, wo brauche ich welchen Personalmix, um die Patienten gut behandeln zu können. Da sind wir, glaube ich, viel besser als die Excel-Tabelle aus dem Bundesgesundheitsministerium, die uns dann zugeschickt wird und die wir irgendwie erfüllen sollen. Und das führt auch im Übrigen zu wahnsinnigen Personalverschwendungen, weil ja überall diese kleinteiligen Vorgaben erfüllt werden können und der Nutzen im Detail lässt sich dann überhaupt nicht mehr bemessen.
Kommen wir vom Kleinteiligen zu einem großen Thema, zur Krankenhausreform. Die ist ja knapp auch von der Länderkammer so bestätigt worden, wie sie von Karl Lauterbach auf den Weg gebracht wurde. Was sind Ihre Punkte?
Die Krankenhausreform, da gibt's ja von meiner Meinung her in den Ländern jedenfalls jetzt keinen Befürworter. Und ob dieses sogenannte Transformationsgesetz dann so umgesetzt wird, wie es sich Lauterbach und sein Ministerium ausgedacht haben, das wird sich zeigen.
Also wir haben von Anfang an dem Minister unsere Zusammenarbeit angeboten. Wir hatten schon vor der letzten Bundestagswahl ein Positionspapier erarbeitet, wo grundsätzlich die inhaltlichen Gedanken, was die Ziele dieser Krankenhausreform angeht, auch von uns durchaus mitgedacht worden. Da ging es darum, dass wir natürlich auch sehen, dass die Vielzahl an Standorten, die wir insgesamt in Deutschland haben, perspektivisch so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Also es braucht eine planvolle und schrittweise Konzentration an verschiedenen Orten von Krankenhausleistungen, die heute zum Teil verteilt sind auf mehrere kleine Krankenhäuser. Dafür braucht man Investitionsmittel. Das braucht aber eben auch einen Veränderungsprozess, der planvoll vorangehen muss. Dafür haben wir uns ausgesprochen, insgesamt Standorte zu reduzieren, auch mit dem Ziel, und das ist ja das zweite große Thema, was auch Lauterbach verfolgt hat, hochkomplexe Leistungen, wo man sagt, da braucht es besonders gute Erfahrung, vielleicht auch eine besondere Infrastruktur, technische Ausstattung, dass die wirklich stärker an Zentren dort konzentriert wird, wo man dann mit entsprechenden Fallzahlen und mit der entsprechenden Ausstattung und den Fachleuten das auch gut machen kann. Wir sehen diese Notwendigkeit einerseits aus dem Thema Qualitätssicherung heraus, aber auch aus dem Thema Fachkräfte, weil wir natürlich wissen, der demografische Wandel wird uns einholen. Er ist eigentlich schon da und deshalb müssen wir auch Fachkräfte konzentrieren. Und das war auch unser Angebot an den Minister, dort mit ihm zusammenzuarbeiten und über die Vorschläge, die von seiner Seite kommen, dann auch zu diskutieren. Das hat er ja dann anders gemacht. Er hat ja dann seine Kommission gebildet und ohne Zutun der Akteure Vorschläge entwickelt. Was wir kritisieren jetzt, sind zwei Dinge. Zum einen ist dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, der zu einer Veränderung der Krankenhauslandschaft führen soll, im Interesse der Patientinnen und Patienten jetzt gerade auf dem Weg durch einen sogenannten kalten Strukturwandel Realität zu werden, der aber dann nichts mehr mit planvoller Veränderung zu tun hat, weil wir eine Situation haben, in der die Krankenhäuser wirtschaftlich wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. 80% der Kliniken schreiben seit 3 Jahren rote Zahlen und gelangen so in die Krise und an den Rand der Insolvenz. Es fallen Standorte weg, es werden Abteilungen geschlossen, nur um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Das ist nicht im Sinne des Systems und im Sinne einer planvollen Veränderung. Und das Zweite ist, er hat ja dann gesagt, ich führe eine Finanzreform ein, ich will das heutige Finanzierungssystem verändern. Stichwort Vorhaltefinanzierung, also die Krankenhäuser sollen weniger fallzahlabhängig bezahlt werden, also wie viele Patienten kommen, so viel Geld habe ich auch, sondern mehr dafür, dass sie bestimmte Strukturen vorhalten, Notfallversorgung und Ähnliches. Gut gemeint ist das im Übrigen und das haben wir auch vorgeschlagen, aber das Instrument, was er dann vorgestellt hat, verfehlt dieses Ziel eben, weil es doch wieder fallzahlabhängig ist. Auch hier hätten wir erwartet, dass man mit uns und auch mit den Vertretern der Krankenkassen mal über diese Instrumente spricht, ob sie denn ihre politischen Ziele erreichen. Das war so nicht gewollt. Und jetzt stehen wir ein Stück weit vor der Situation, dass eine neue Bundesregierung, so ist es ja auch in diesem Koalitionsarbeitsgruppenpapier zu lesen, nochmal eine Reform der Reform machen wird. Also an einigen Punkten die jetzige Krankenhausreform nochmal anfasst.
Bleiben wir bei der aktuellen Finanzsituation im Gesundheitswesen. Minister Lauterbach hat ja 2 Jahre lang die von ihm eigentlich im Gesetz auch festgeschriebenen Konzepte für eine nachhaltige Finanzierung des GKV-Systems nicht erbracht und hat einfach die Zusatzbeiträge erhöhen lassen. Da wird sicher irgendwann das Ende der Fahnenstange sein. Deshalb würde ich mal gerne von Ihnen neben dem, was Sie gerade vorgetragen haben, hören, wo soll denn die Reise hingehen?
Also ich will mich da bei den Vorschlägen natürlich stärker jetzt auf unseren Bereich dann auch konzentrieren. Ich will jetzt ungern den anderen gute Ratschläge geben, sondern was könnten die Krankenhäuser an Beitrag leisten, sage ich mal. Also zunächst mal muss man ja ehrlicherweise sagen, dass die Politik auch ihre Hausaufgaben mit Blick auf die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen erledigen muss. Schon im letzten Koalitionsvertrag stand ja drin, dass die Politik die Beiträge für die Bürgergeldbezieher, die ja in den gesetzlichen Krankenkassen versichert sind, fair finanzieren möchte. Das hat sie nicht getan. Da fehlen 10 Milliarden Euro. Und das ist das Geld, was im Moment auch die GKV in die roten Zahlen treibt. Darüber hinaus gibt es andere Themen wie voller Mehrwertsteuersatz. Also geht es um die Finanzierung der GKV durch politische Entscheidungen. Und jetzt die Frage bei den Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Spielt natürlich das Thema Krankenhaus eine bedeutende Rolle, gar keine Frage, weil hier sehr teure und auch viele Behandlungen stattfinden. Und da haben wir zwei zentrale Vorschläge, die wir machen. Das eine ist, darüber haben wir eben schon mal gesprochen, ein Stück weit Deregulierung und Entbürokratisierung, denn die Kosten bei uns steigen natürlich mit dem Aufwand, den wir zu betreiben haben. Und wenn Sie ständig neue Vorgaben bekommen von der Politik, aus dem gemeinsamen Bundesausschuss, wo Sie zusätzliches Personal hier und dort vorhalten müssen, dann ist die logische Konsequenz davon, dass die Erbringung der Leistung teurer wird. Also würden wir hier ein Stück weit Aufwand reduzieren, den Krankenhäusern wieder mehr Gestaltungsfreiheit lassen, bei der Frage, wie viel Personal setze ich in welcher Zusammensetzung in einer bestimmten Situation ein, dann entsteht auch wieder ein Stück weit ein Wettbewerb um gute Ideen, innovative Prozesse, ressourcensparende Prozesse. Halte ich für eine ganz zentrale Aufgabe, die im Übrigen auch andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen betrifft. Also manches von diesen Kostensteigerungen ist eben auch hausgemacht gewesen, weil man sich immer wieder etwas Neues hat einfallen lassen. Und dort jetzt einfach auch mal zu sagen, wir reduzieren den Aufwand, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das betrifft dann auch unmittelbar die Patientenversorgung, ist das Thema Ambulantisierung. Deutsche Krankenhäuser dürfen im internationalen Vergleich fast gar nicht ambulant versorgen. Es gibt so ein paar Ausnahmetatbestände, aber wenn Sie in einem anderen Land vielleicht mal als Tourist im Krankenhaus waren oder eine ambulante Versorgung gebraucht haben, dann sind sie oft ins Krankenhaus gegangen und dort wurde versorgt. Da wurde dann geschaut, wie schwer ist der Patient krank und dann wurde entschieden, behandeln wir ambulant, machen wir stationär, wie auch immer. Wir in Deutschland in den Krankenhäusern haben im Prinzip eigentlich nur die Option, den Patienten aufzunehmen, wenn er uns zugewiesen wird aus dem niedergelassenen Bereich von einer Fachärztin, einem Facharzt. Müssen wir den Patienten aufnehmen, um ihn dann behandeln zu können. Und hier sehen wir ein großes Potenzial, wenn man Krankenhäusern regelhaft die Möglichkeit einräumt, selbst zu entscheiden, ob der Patient aufgenommen werden muss oder ob er vom Krankenhaus und von den dort tätigen Ärztinnen und Ärzten auch ambulant versorgt werden kann und wir das dann natürlich auch abrechnen können. Das ist ja klar, das ist ja die Voraussetzung. Aber tendenziell ist natürlich eine ambulante Behandlung am Krankenhaus kostengünstiger als eine vollstationäre Versorgung mit Übernachtung und Ähnlichem. Und hier könnten wir vom internationalen Ausland noch viel lernen, Krankenhäusern diese Möglichkeit zu eröffnen, gerade beispielsweise in Gebieten, wo ohnehin die Facharztdichte niedrig ist, wo sie als Patient ja kaum Termine bekommen, dort den Krankenhäusern das zu erlauben. Aber es gibt eben auch heute vollstationäre Behandlungen, die könnten wir ambulantisieren unter den sicheren Bedingungen des Krankenhauses. Das heißt, wenn es eine Komplikation gibt, könnte der Patient auch unmittelbar dann aufgenommen werden und Ähnliches. Das sind Chancen, die müssten wir in unserem Finanzierungssystem und in der Regulatorik vorsehen. Und dann prophezeie ich Ihnen, würden Krankenhäuser sehr schnell in diesen Bereich hineingehen und würden versuchen, Verweildauern zu verkürzen, Patienten stärker ambulant zu versorgen, weil es natürlich dann auch die Chance ist, mit nicht vorhandenen Fachkräften, die wir gar nicht mehr in dem Maße gewinnen können, trotzdem die Versorgung sicherzustellen und neue Versorgungsangebote zu machen. Das, finde ich, sind zwei Optionen, um am Ende des Tages etwas zu leisten. Und wenn ich darf, würde ich gerne noch einen dritten Punkt nennen, der betrifft uns alle. Und das ist das Thema Prävention. Wir haben in Deutschland zu viele Behandlungen. Wir sind in Deutschland in einer Situation, in der auch uns die OECD und die EU-Gesundheitsbehörde bestätigt, dass wir zu viele vermeidbare Erkrankungen haben. Also die Präventionsanstrengungen, Lebensstilverbesserung, Thema Rauchen, Alkohol, mehr Bewegung, Übergewicht, Bluthochdruck und Ähnliches. Da müssen wir dringend ran, um den Reparaturbetrieb Gesundheitswesen zu entlasten, dadurch, dass die Menschen vermeidbare Erkrankungen, soweit wie das möglich ist, vermeiden. Auch das ist eine riesige Chance, die im Moment noch ungenutzt ist. Ich könnte noch das Stichwort Digitalisierung anführen und Ähnliches, aber ich will es jetzt auch nicht zu lange machen.
Ich glaube, das Thema, das ernsthaft angegangen werden muss, ist das Thema Patientensteuerung. Also Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, wo der Patient entscheidet, wohin er geht. Das meine ich jetzt gar nicht mal böse, in dem Sinne, dass ja jeder ein Egoist ist und dahin geht, wo es ihm am schnellsten und bequemsten die Behandlung erfolgt, sondern es ist häufig eben ein Nichtwissen, wo die Wege halt sind. Es ist auch ein Wert natürlich, dass wir in Deutschland so Dinge haben wie die freie Arztwahl oder dass ich eben frei in jedes Krankenhaus gehen kann. Nur die Inanspruchnahme ist enorm und sie ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie wird auch noch wachsen. Faktoren sind hier die demografische Entwicklung in Deutschland und schlicht und ergreifend auch die Tatsache, dass eben Strukturen, die wir noch vor Jahrzehnten hatten, zerbrochen sind. Also, dass ältere Menschen in Familien gepflegt werden, das sind alles Dinge, die eben, oder dass schlicht und ergreifend auch das Wissen über grundlegende Gesundheitszusammenhänge fehlt heutzutage. Und das heißt, die Strukturen, die wir haben, werden eher stärker belastet werden. Und hier wäre es sinnhaft, zu einer Patientensteuerung zu kommen. Das heißt, wir haben ja mal vorgeschlagen, dass Patienten, ich nenne das jetzt mal nicht Primärarztsystem, wir wollen kein verpflichtendes Primärarztsystem, aber dass es von den Krankenkassen Tarife gibt, wo ich vielleicht Patienten verpflichten, vielleicht einen Hausarzt und mehrere Fachärzte aufzusuchen und diese Ärzte steuern dann den Patienten. Das heißt, der Patient erklärt sich bereit, eben immer erst zuerst zu diesen Medizinern hinzugehen. Das werden in vielen Fällen natürlich Hausärzte sein, denken Sie aber an Frauen, die wahrscheinlich eher Frauenärzte oder Ärztinnen haben, wo sie zuerst hingehen oder auch chronisch kranke Menschen, die vielleicht eher zu einem Neurologen zunächst hingehen. Das heißt, es gibt dort dann eben Mediziner, die eben steuern. Und als Incentive könnte der Patient vielleicht einen Beitrag, einen etwas geringeren Beitrag haben. Wenn er sagt, nee, mir ist diese freie Wahl sehr wichtig, dann zahlt er halt einen höheren Beitrag. Das könnte eine Option sein. Wofür wir uns auch aussprechen, ist, dass wenn ich als Patient eben nicht weiß, wo ich hin soll, dann gibt es ja diverse Nummern. Es gibt die 11617, die 116, 117, die ich anrufen kann, wenn ich eben offenkundig kein Notfall bin. Dem könnte man voranschalten, eine Ersteinschätzung, die mit einem KI-Tool passiert, wo eben der Patient sozusagen durch gezielte Fragen in die richtige Ebene gelotst wird, wohin er geht. Das hätte den Vorteil, dass die Patienten eben nicht mehr die Notstation belagern, da wo sie dann nicht hingehören, dass sie eben zur richtigen Station, vielleicht in die Praxis, zum Bereitschaftsdienstarzt eben gelotst werden. Und das spart Wege und auch Kosten letztlich. Und ich glaube, wir müssten auch den Mut haben zu sagen, wenn jetzt jemand trotz besseren Wissens trotzdem zur Notfallaufnahme geht, dass denn auch eine Gebühr bezahlt. Das ist ein Thema, mit dem gewinnt man nicht die Herzen, Politik auch keine Wähler. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, denn die Ressourcen, die wir haben, sind begrenzt. Und jeder, der mutwillig eben Ressourcen belegt, die er eigentlich nicht braucht, nimmt diese Ressourcen weg für jemanden, der sie tatsächlich braucht. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, von diesen gelegentlichen Einzelfällen, wo es heißt, dass der Notarztwagen herbeizitiert worden ist, damit ein betrunkener Mensch sicher nach Hause kommt. Das sind sicherlich Ausnahmen, aber zeugen eben von einer Inanspruchnahme, die nur wahrhaftig nicht versorgungsorientiert ist.
Sie sprachen gerade von der Ambulantisierung der Versorgung, die im Koalitionsvertrag zu finden war. Und was sind da Ihrer Ansicht nach die To-Dos für die neue Bundesregierung? Also welche Herausforderungen sehen Sie da und was müsste umgesetzt werden, was müsste auf den Weg gebracht werden?
Also zwei Dinge. Zum einen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass ja ein Teil der Krankenhäuser, die heute als vollwertiges Krankenhaus am Netz sind, umgewandelt werden soll im Rahmen der Krankenhausreform in sogenannte sektorübergreifende Versorgungseinrichtungen. Das ist so ein Zwischending zwischen vollwertigem Krankenhaus und ambulanter Arztpraxis beziehungsweise großem MVZ, medizinischem Versorgungszentrum, Pflegeeinrichtung, ambulantes Operationszentrum. Diesen Standorten könnte man regelhaft, wenn sie denn dann jetzt kommen, die Möglichkeit einräumen, ambulante Patientinnen und Patienten zu versorgen mit den fachärztlichen Kompetenzen, die dann jeweils in der Region in diesen sektorübergreifenden Versorgungszentren vorhanden sind. Damit würde man ein Stück weit die vollstationäre Krankenhausversorgung entlasten. Ein zweiter Punkt ist, dass man den Krankenhäusern im Rahmen des sogenannten Leistungskatalogs, also wo das Gesamtspektrum der Behandlungen definiert ist, einen bestimmten Bereich freigibt und sagt, dieser Bereich Heute wird das unter dem sogenannten Begriff Hybridbehandlung, also Hybrid, damit ist gemeint, entweder vollstationär oder vielleicht auch ambulant, teilstationär, Tagesklinik, dass man dort ein Behandlungsspektrum definiert und sagt, hier dürft ihr Krankenhäuser jetzt ein Stück weit diese Ambulantisierung wirklich in Eigenregie umsetzen, unter den gesicherten Bedingungen des Krankenhauses, wo man nicht sagt, das ist jetzt etwas, was auch niedergelassene Arztpraxen machen, weil es schon komplexere Behandlungen sind. Und dort dann sagt, und wir werden dann perspektivisch schauen, wie ist die Ambulantisierung vorangegangen? Und dann gibt es ja in unserem Finanzierungssystem die Situation, dass wenn der Aufwand sinkt, also mehr Ambulantisierung bedeutet sinkender Aufwand, dann sinken auch die Erlöse, die wir dafür bekommen. Das heißt, diese Dynamik, die dann in diesem System ist, führt zunehmend zu sinkenden Preisen und Erlösen in diesem Bereich. Und das käme dann der Allgemeinheit auch zugute, hat aber auch gleichzeitig für die Krankenhäuser die Attraktivität, dass sie sagen können, wir können das vorhandene Pflegepersonal entlasten, weil wir nicht mehr so viele Patienten in den Betten haben und Ähnliches. Also da ist tatsächlich etwas möglich. Unser Appell ist nur, das muss unter den gesicherten Bedingungen eines Krankenhauses dann passieren, weil wir ja wirklich aus der vollstationären Situation kommen. Wir wollen nicht den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten Patienten wegnehmen, die sie heute behandeln, ins Krankenhaus holen. Das ist überhaupt nicht unser Interesse, sondern wir wollen die Patienten, die heute im Krankenhaus sind, so weit wie es möglich ist, kürzer behandeln und auch ambulantisieren dann, also ambulant behandeln.
Also leider ist es ja so, dass in diesen Tagen die Probleme und Herausforderungen gewaltig sind, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern national und auch international. Von daher wird es natürlich herausfordernder, das Gehör der neuen Regierung zu bekommen. Fakt ist aber, dass in den vergangenen Jahren gerade die ambulante Versorgung mehr oder minder geräuschlos funktioniert hat. Die ist aber hart auf Kante genäht und ich sage das mal so salopp, das wird nicht mehr allzu lange gut gehen. Wir haben mit Stand jetzt ja fast über 20% der Niedergelassenen sind weit über die 60 Jahre alt. Und wenn die jetzt alle mit einem Schlag aus der Versorgung ausscheiden würden, dann hätten wir ein echtes Problem. Die Rahmenbedingungen müssen besser werden. Das ist leider nicht neu, ist aber aktueller denn je. Also Rahmenbedingungen in dem Sinne, das Zauberwort Entbürokratisierung, das ja für die Gesamtgesellschaft gilt. Das gilt insbesondere auch für den ambulanten Sektor. Es gibt wahrscheinlich keinen Berufszweig wie den des niedergelassenen Arztes, der so viele Bürokratiepflichten hat. Und das andere ist die Digitalisierung. Das ist bisher eher auf dem Rücken der Ärzte ausgekippt worden. Das jüngste Beispiel ist jetzt die elektronische Patientenakte, wo ja wir jetzt in einigen Tagen wahrscheinlich erfahren werden, ob der noch amtierende Minister den sogenannten Rollout verkünden wird. Die Tests sind ja, ich sag mal, überschaubar, die stattfinden. Und wenn ich so an die elektronische AU-Arbeitsunfähigkeit, das E-Rezept denke, das sind alles Dinge, die funktionieren mittlerweile, aber die sind alle auf dem Rücken der Praxen ausgekippt worden. Und auch hier muss man mehr an diejenigen denken, die es eben ausführen haben. Das sind nun mal die Ärzte. Wenn Digitalisierung die Praxisarbeit erleichtert, dann wird es auch von den Ärzten sehr dankend angenommen werden. Ist eigentlich eine Binsenweisheit, ist aber leider bisher wenig oder gar nicht realisiert worden. Das andere Thema ist die Entbudgetierung. Es ist ja, finde ich, erstaunlich, es ist ja auch in Ordnung, dass man jetzt in den letzten Jahren die Krankenhäuser mit Riesenmilliardensummen gefördert hat, ohne dass es jetzt Stimmen aus der Krankenhauswelt gibt, die sagen, jetzt ist alles besser und gut geworden. Und beim ambulanten Sektor, sowohl die Krankenkassen als auch die noch amtierende Regierung, gerne mit der Heckenschere dran gegangen wäre. Dabei wird in der ambulanten Versorgung der Großteil der Versorgung überhaupt gestemmt. Also wir haben jedes Jahr 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte. Wir haben 80-90% der Patienten, die im ambulanten Sektor behandelt werden. Ich glaube, 97% aller Behandlungsfälle erfolgen im ambulanten Bereich. Das ist verdammt viel. Und dieser ambulante Bereich hat das bisher alles stemmen können. Und das Thema Entbudgetierung muss aber nicht nur für die Hausärzte, sondern auch für die Fachärzte angegangen werden. Ist eigentlich auch ein Selbstläufer. Wenn ich in eine Bäckerei gehe und 6 Brötchen kaufe, dann bezahle ich ja auch nicht 4, sondern bezahle 6. Sonst sonst schmeißt mich der Bäcker raus. Und eigentlich sollte es ein Selbstläufer sein, dass alle Leistungen, die im ambulanten Bereich erbracht werden, auch bezahlt werden. Und auch das muss besser werden. Natürlich ist es klar, dass hier die gesetzlichen Krankenkassen auch an Grenzen angekommen sind. Was ich nicht verstehe, ist, dass uns die gesetzliche Krankenversicherung beispielsweise im Thema Ambulantisierung nicht mehr unterstützt. Also wir sehen ein Potenzial von 8 Milliarden Euro in der Ambulantisierung. 4 Millionen derzeit noch stationär erbrachte Operationen könnten auch ambulant durchgeführt werden. Zur gleichen Qualität mindestens und deutlich günstiger. Hier verstehen wir nicht, dass die Krankenkassen uns hier nicht stärker unterstützen. Und klar ist natürlich, da können die Krankenkassen nichts für. Ihnen sind in den letzten Jahren sehr viele versicherungsfremde Leistungen aufgebürdet worden. Das sind Riesenmilliardenbeträge. Und hier müsste man ehrlich sein von Staats wegen und das eben wieder steuerfinanziert machen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wäre das eine Entlastung der Krankenkassen. Und es ist falsch, hier zu versuchen, dauernd beim ambulanten Sektor anzusetzen. Da ist eher leider Luft nach oben, allein schon durch die Tatsache, dass eben jede erbrachte Leistung auch vergütet werden sollte.
Minister Lauterbach sagte, die elektronische Patientenakte EPA ist das Herzstück der Digitalisierung. Sie sagten gerade, die Testphase ist durchaus kritikwürdig. Wo sollte es Ihrer Ansicht nach hingehen in der Digitalisierung? Was sind so Ihre Visionen als KBV, als Vertretung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte? Wo soll es denn hingehen? Sie hatten erwähnt, dass nach Ruckeleien die elektronische Arbeitsunfähigkeit funktioniert. Das E-Rezept hat sich ja dann auch nach einigen Anlaufschwierigkeiten inzwischen in der Versorgung etabliert. Wo soll die Reise hingehen?
Um mal ein Bild zu skizzieren, es wäre natürlich schön, wenn man die digitalisierte und vernetzte Praxis hätte, die eben zu den anderen Akteuren des Gesundheitswesens vernetzt ist, mit Systemen, die kompatibel sind, mit Systemen, die die Arbeit in der Praxis erleichtern und mit Systemen, die auch in Pflegeheimen, in Krankenhäusern und Apotheken angewendet werden können. Also nur um das mal nebenbei zu bemerken, alle reden gerne über die Digitalisierung der Praxen und die vermeintliche Abwehrhaltung von Ärzten. Dabei sind die Ärzte eigentlich teilweise gewollt, teilweise, weil eben alles auf ihrem Rücken ausgeschüttet wird, sozusagen die Vorantreiber der Digitalisierung. Das, was Ärzte häufig rückmelden, ist, dass wenn sie Patienten von Krankenhäusern aus überwiesen bekommen, das ist dann noch die klassische Papierform, weil eben Krankenhäuser in den seltensten Fällen so vernetzt sind, dass sie eben mit Praxen kommunizieren können. Und das gehörte natürlich dringend mit dazu, also eine Digitalisierung nicht nur der Praxen, sondern auch der anderen Akteure mit Systemen, die kompatibel sind. Das ist in Deutschland auch keine Selbstverständlichkeit. Die Krankenhäuser arbeiten mit anderen Systemen. Wir haben allein im niedergelassenen Bereich, ich glaube, um die 100, über 100 Praxisverwaltungssysteme. Und jeder Anbieter achtet argwöhnisch darauf, dass sein System nicht zu kompatibel ist. Also das ist das Ideale. Die Systeme sind kompatibel, es sind wenige Systeme und die Arbeiterpraxen wird erleichtert, es wird Zeit eingespart, es stürzen die Systeme nicht zusammen. Der Arzt muss nicht in die unfreiwillige Rolle des IT-Support schlüpfen und versuchen, seinen Rechner wieder ans Laufen zu bringen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass auch der Patient so agiert, dass er eben mit der Technik umgehen kann. Wenn all das der Fall ist, der Patient, der eben das Vertrauen zu seinem Arzt hat, dass der Arzt die Dokumente auch einsehen kann, die er für seine Behandlung braucht, dann ist das alles eine wunderbare Sache. Denn denken Sie mal an die elektronische Patientenakte. Wenn ich natürlich als Patient partout nicht will, dass der Arzt bestimmte Dokumente einsieht, die er sehen muss, damit er eben die richtigen Schlussfolgerungen für seine Behandlung ziehen kann, dann ist auch eine digitale Patientenakte nicht viel mehr wert als eine lose Karteisammlung, weil eben der Patient letztlich bestimmt, was eben der Arzt einsehen kann. Es heißt so schön, der Patient steht dann im Mittelpunkt, ist auch gut so. Das setzt aber auch für den Patienten eine selbstbewusstere, eine andere Rolle voraus. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die ineinander greifen müssen und dann kann diese digitale Welt auch sehr gut funktionieren. Wir hoffen ja, dass wir da auf dem Weg sind. Immerhin waren die Töne im Bundesgesundheitsministerium im letzten Monat andere, die so etwas praxiszugewandter waren. Wir hoffen, dass sich das in der Zukunft auch fortsetzen wird.
Also in der Tat ist es so, wir sind hinter dem europäischen Durchschnitt und auch darüber hinaus international noch ein Stück weit zurück. Das ist so. Man muss aber auch sagen, wir haben in den letzten Jahren auch schon aufgeholt. Also wir haben die Herausforderung angenommen und erkannt und angenommen. Es gab in den Krankenhäusern vor einigen Jahren ein Sonderförderprogramm, was dazu geführt hat, dass die Krankenhausinformationssysteme, die ja schon länger existieren, aufgerüstet werden konnten, wo man verschiedene Module angedockt hat, wo Patientendaten, die im Krankenhaus erhoben werden, denken Sie an Labordaten, Blutdruckmessung, Daten auf der Intensivstation und Ähnliches, die dann automatisiert in dieses Krankenhausinformationssystem fließen und dann quasi in der stationären Behandlungsakte auch zur Verfügung stehen. Also da ist wirklich einiges passiert, bis hin zu Modulen, die bei der Patientenaufnahme genutzt werden, wo dann Patienten auch so eine Art Self-Check-in machen können, soweit sie das machen können. Auch da hat es eine Entlastung gegeben. Künstliche Intelligenz wird heute schon in vielen Krankenhäusern, in den meisten eingesetzt im Bereich der Radiologie, im Bereich der Intensivmedizin, Arztbriefschreibung und Ähnliches. Also da ist einiges passiert. Worum es jetzt geht, und das ist dann noch die große Chance, die vor uns liegt, dass auch in den anderen Bereichen des Gesundheitswesens, also in der niedergelassenen Arztpraxis, in der Reha-Klinik und Ähnlichem, diese Daten, die dort erhoben werden, dann mit der gleichen Sprache, ich will es mal so verdeutlichen, mit der gleichen Sprache erhoben werden, die gleiche Sprache gesprochen wird, damit dann diese Daten an einer Stelle zusammenfließen können. Und das ist die berühmte elektronische Patientenakte, die Sie angesprochen haben, die ja aufgegleist ist, wo es im Moment jetzt die Pilotregionen gibt, in denen die Akte getestet wird. Und ich bin davon überzeugt, wir werden in diesem Jahr auch den Rollout erleben. Das wird schrittweise sein. Es werden erstmal die Arzneimittelinformationen, Medikationsdaten eingespielt und vieles weitere mehr. Aber das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, die Basis dafür, dass dann immer wieder zusätzliche Daten und Informationen dort einfließen können. Und dann haben wir einen Datenpool, auch unter geschützten Bedingungen, also datenschutzrechtlich absolut sauberen Bedingungen, den man sowohl zum Nutzen des einzelnen Patienten nutzen kann, denn stellen Sie sich vor, Ihre Daten sind dann verfügbar und man weiß, okay, der Herr Müller-Meyer-Schulze hat schon seit längerem Bluthochdruck, es gab vielleicht mal in der Vergangenheit einen kleinen Schlaganfall oder Ähnliches, dann können Sie natürlich in einer Akutsituation ganz anders agieren, als wenn Sie all diese Informationen nicht haben. Und das ist das zweite große, was dann die zweite große Chance, die vor uns liegt, diese Behandlungsdaten und Informationen können dann auch zusammengeführt werden. Natürlich anonymisiert, aber dann weiß ich beispielsweise, welche Medikation, welche Therapie hat sich in einer ganz bestimmten Situation besonders bewährt bei einer bestimmten Patientengruppe, beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel Schlaganfall, was war besonders erfolgreich dann bei den Behandlungen und Ähnliches, und Sie können Studien machen mit diesen Daten. Also eine Riesenchance, die da vor uns liegt, und auch das wird natürlich dann eine Aufwandsreduktion bringen im Gesamtsystem, weil Patienten früher erkannt werden, die Doppeluntersuchungen werden vermieden, die Patientensteuerung kann gezielter erfolgen. Man schaut also, wo ist der richtige Behandlungsort für diesen Patienten. Wir haben ja heute vielfach einen Suchprozess, den auch die Menschen selbst erleben. Sie gehen zum Arzt, da wird dann erstmal geguckt, dann kommen sie hier, da, bis sie irgendwann mal am richtigen Ort sind und die Behandlung erfahren, die ihnen tatsächlich dann auch hilft.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich, dass Sie mit uns die ganzen Themen durchgegangen sind, und wünsche Ihnen alles Gute und auf bald.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.